Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Es ist wieder kälter und nässer und in der Schweizer Eishalle wird wieder Hockey gespielt. Für die besten Hockeyaner ist das eine spezielle Saison, weil ganz am Ende noch mal ein grosses Highlight wartet. Die Weltmeisterschaft, die im Mai in der Schweiz stattfindet. Wird die Schweiz dann endlich Weltmeister? Was braucht es dafür? Und was erzählen die, die ganz nah am Schweizer Nationalteam sind? Über das redet unser Eishockey-Redakteur Christian Kapp ab sofort, jeden dritten Donnerstag, im Podcast «Eisbrecher WM Edition» mit prominenten Gästen aus dem Schweizer Eishockey. Hören könnt ihr auf unserer News-App, auf unserer Website und überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute bei «Apropos» das vergiftete Klima in den USA. Seit Tagen dominieren zwei Namen Debatten in den Staaten. Charlie Kirk.
Welcome back. It's been nearly 2 weeks since the world lost Charlie Kirk.
Suspect in the murder of conservative political activist Charlie Kirk.
What was not just a historic memorial for Charlie Kirk, but perhaps a turning point for America.
Und Jimmy Kimmel.
The decision to take Jimmy Kimmel off the air sparked an incredibly swift and loud and expansive backlash.
Jimmy Kimmel's back.
Seit der rechtskonservative Aktivist Charlie Kirk ermordet worden ist der Ton im Trump-Lager noch rauer geworden.
I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry.
Gleichzeitig sorgen sich viele um die Meinungsfreiheit. Ist recht, seit die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel zwischenzeitlich suspendiert worden ist. Wie steht es um die Meinungs- und Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten? Was löst die Ermordung von Charlie Kirk langfristig aus? Und wie geht es den Amerikanerinnen und Amerikanern? Das bringt uns heute Charlotte Walser näher, unsere Korrespondentin in den USA. Ich bin Alex Arecker und das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Hallo Charlotte.
Salut Alex.
Charlotte, der Jimmy Kimmel ist seit dem Dienstagabend zurück.
From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live.
He tried did his best to cancel me. Instead, he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now.
Für die, die noch nie von ihm gehört haben, wer ist der Jimmy Kimmel und warum reden gerade alle über ihn?
Der Kimmel ist ein Late-Night-Talker vom Sender ABC, der zu Disney gehört. Bei gewissen Leuten ist er beliebt, bei anderen verhasst, wie das so ist bei diesen Talkers. Und der Sender hat seine Talkshow suspendiert, nachdem die US-Regierung Druck ausgeübt hat. Der Grund war eine Aussage von Jimmy Kimmel zum Mord am rechten Aktivist Charlie Kirk und den Folgen von diesem Mord.
We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing,
der Kimmel hat gesagt, die MAGA-Bewegung versuche, politisches Kapital aus dem Mord zu schlagen. Sie versuche verzweifelt, den Täter als etwas anderes als einer von ihnen, also einer von der MAGA-Bewegung, darzustellen.
Dass sich jetzt ein Late-Night-Moderator so ein bisschen gegen Trump stellt und stichelt, das ist ja jetzt an sich nicht unbedingt außergewöhnlich.
Nein, natürlich nicht. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, der Kimmel hat mit seiner Aussage angedeutet, dass es sich beim Täter um einen Rechten dürfte handeln, um einen Republikaner, weil als erstes bekannt wurde über den Täter, dass seine Eltern Republikaner sind. Inzwischen deutet aber die Ermittlungserkenntnis darauf hin, dass sich ein Täter seine Haltung von der Haltung von seinen Eltern unterschieden hat. Was man auch muss sagen, ist, dass der Kimmel den Mord am Kirk mit klaren Worten verurteilt. Aber ja, er ist ein sprüchlich lobender Talker, der sich über alles lustig macht, besonders gern über die Mächtigen. Und an dem stört sich der Trump, und zwar nicht nur im Fall von Kimmel. Das macht die Medienhäuser nachher nervös, weil der Trump hat ja auch schon verschiedene Häuser verklagt. Und in dem Fall von Kimmel hat der Chef der Behörde, der Sendelizenzen vergibt für die Sender, auch Druck ausgeübt, dass man die Show absetzt. Einer der Sender, der das Programm verbreitet, Nextstar Media heisst er, hat nachher angekündigt, sie wollen die Show nicht mehr zeigen, mit der Begründung, Kimmel seine Bemerkung sei unsensibel gewesen. Und nachher hat Disney-Tochter ABC die Show suspendiert auf unbestimmte Zeit.
Und das hat ABC dann ziemlich viel Kritik gebracht, oder?
Das kann man so sagen, ja. Es haben nachher andere Talkmasters, zum Beispiel der David Letterman, hat sich solidarisiert mit dem Kimmel oder hat sich in eigenen Shows lustig gemacht über den Entscheid von der Suspendierung. Zum Beispiel hat Jon Stewart seine eigene Show ironisch als staatlich anerkannte und patriotische Show bezeichnet. Es hat auch einen Protestbrief gegeben, den mehr als 400 Prominente haben unterzeichnet. So Stars zum Beispiel wie Barbara Streisand, Selena Gomez, Ben Stiller, Tom Hanks und Jamie Lee Curtis waren da dabei. Das
sind ziemlich viele grosse bekannte Namen.
Ja, genau. In ihrem Brief haben sie davon geredet, von einem dunklen Moment für die Meinungsfreiheit in den USA. Es hat auch republikanische Politiker gegeben, die sich ähnlich kritisch haben geäussert haben. Und ein bekannter Radiomoderator hat gemeldet, er habe jetzt sein Disney-Plus-Abo gekündigt. Dem Beispiel sind nachher auch weniger prominente Menschen gefolgt. Also es ist nicht zu Kündigungen von Disney-Plus gekommen. Und am Montag hat Disney nachher angekündigt, die Show wieder zu zeigen. Also nur 5 Tage nach der Suspendierung ist die Jimmy Kimmel-Show wieder ins Programm aufgenommen worden.
Also die Zwangspause war kürzer, als seine Fans befürchtet haben. Was waren denn die Reaktionen darauf, dass er jetzt wieder senden darf?
Der Trump hat sich natürlich geärgert und seine Gegner haben sich gefreut. Sie haben das gesehen als Triumph über Trump und für die Meinungsäußerungsfreiheit. Und auch ein bisschen als Beweis, dass die Bevölkerung durchaus eine gewisse Macht hat, indem sie eben zum Beispiel Abos künden können.
Aber das Interessante war schon, oder? So die schnellen Reaktionen, die Angst, dass die Rede- und Pressefreiheit in den USA eingeschränkt wird. Ist das wirklich der Fall? Wie steht es um die?
Um die steht es im Moment tatsächlich nicht so gut. Also Donald Trump geht juristisch gegen Kritiker vor. Es gibt Klagen gegen die New York Times und das Wall Street Journal zum Beispiel. Bei der New York Times geht es um üble Nachrede. Beim Wall Street Journal geht es um eine Veröffentlichung von einem Geburtstagsbrief an Jeffrey Epstein. Donald Trump streitet ab, dass er den Brief geschrieben habe und hat das Wall Street Journal verklagt, weil sie den Brief abgedruckt haben. Die Sender ABC und CBS haben Millionen gezahlt, für sich zu einigen mit der Regierung, also ein Vergleich. Und das wirkt sich natürlich alles auch indirekt aus. Also die Gefahr steigt nicht, dass Zeitungen, Sender oder auch einzelne Journalistinnen und Journalisten auf heikle Sachen verzichten, weil sie Angst vor Klagen haben. So eine Art vorauseilenden Gehorsam, was natürlich gefährlich ist. Der Trump hat auch ausländische Journalistinnen und Journalisten im Visier. Also dort geht es darum, dass er die Dauer der Visa stark verkürzen will.
Das gehen wir nachher noch kurz ein, was das für dich heisst. Vielleicht noch kurz zuerst, was heisst überhaupt Meinungsfreiheit im Kontext der USA?
Bis jetzt war in den USA die Meinungsfreiheit fast unantastbar. Sie ist nämlich im ersten Verfassungszusatz verankert und dort heisst, sie dürfe nicht eingeschränkt werden. Es gibt nur kleine Ausnahmen, also wenn es um ganz konkrete Aufrufe zu Gewalt geht, laut dem obersten Gerichtshof. In europäischen Ländern gibt es da mehr Einschränkungen. Das ist nicht zuletzt auch aus den Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg. Darum ist man dort zum Schluss gekommen, dass Meinungen, die die Demokratie gefährden, nicht unter die Meinungsfreiheit fallen sollten, namentlich Nazi-Propaganda. Auch Hassrede ist in gewissen europäischen Ländern strafbar unter Umständen. Aber in den USA haben sich die Republikaner bis jetzt immer für eine uneingeschränkte freie Rede eingesetzt. Bis jetzt eben, nach dem Mord am Charlie Kirk. Die Regierung hat nachher angekündigt, sie wolle jetzt gegen Hate Speech vorgehen, und zwar gegen Hate Speech von der sogenannten radikalen Linken. Und dass es nur die Linken sind, ist natürlich ein Problem, weil die Rechten sind ja nicht gerade zimperlich im Umgang mit ihren Gegnern. Also die verunglimpfen ihre Gegner regelmässig. Das wäre schon eine gefährliche Entwicklung, wenn Free Speech nur noch für Trump-Anhänger würde gelten.
Wie erlebst du es denn du persönlich? Du bist seit 3 Wochen als Journalistin in den USA. Wie frei kannst du dich bewegen und wie frei kannst du reden und berichten?
Bis jetzt sehr frei. Ich habe zum Beispiel problemlos eine Akkreditierung für das Kapitol bekommen, das Parlamentsgebäude. Dort dürfen Journalistinnen und Journalisten fast überall her innerhalb dieses Gebäudes. Das ist ähnlich wie im Bundeshaus in Bern. Aber Trump, seine Äußerungen machen ihm schon nachdenklich. Er hat vor kurzem zum Beispiel zu einem Journalist gesagt, es könnte gut sein, dass das Justizdepartement ihn würde verfolgen, weil er immer so unfair über ihn, über den Trump berichte. Ja, das ist keine Aussage, die normalerweise Präsidenten in freien Ländern machen. Bei uns Korrespondentinnen und Korrespondenten kommt noch dazu, dass wir Ausländer, Ausländerinnen sind und ja, sowieso auch im Visier von der Regierung. Bei uns hat der Trump angekündigt, dass er die Visadauer stark verkürzen wollte. Und das ist natürlich ein Thema unter den ausländischen Journalisten. Es weiss auch niemand, ob das nur die betrifft, die neu kommen, die neues Visum beantragen, oder ob das rückwirkend so umgesetzt werden soll, also ob es auch uns betrifft, die schon hier sind. Es ist tatsächlich so, dass wir damit rechnen, dass wir plötzlich heimgeschickt werden könnten. Aber ja, wir rechnen auch nicht mit Schlimmerem, als dass wir heimgeschickt würden.
In den USA redet nicht nur alles über Jimmy Kimmel, sondern vor allem auch über Charlie Kirk. Vor zwei Wochen ist der rechtskonservative Aktivist auf einem Unicampus tödlich angeschossen worden. Wir haben dort auch eine aktuelle Folge mit dir gemacht, die wir gerne verlinken in den Shownotes. Wie nimmst du jetzt, zwei Wochen später, die Stimmung wahr?
Mir ist es immer noch schwierig, so die Stimmung im Allgemeinen. Wenn ich zum Beispiel am Samstag auf eine Merit gehe in meinem Quartier hier oder gehe Kaffee trinken, nehme ich die Stimmung als sehr friedlich wahr, sehr relaxed. Wenn ich aber nachher Aussagen von Politikern verfolge, ist der Eindruck ein anderer. Also, was sicher so ist, das Land ist tief gespalten, auf jeden Fall.
Das hat sich auch gezeigt. Am Sonntagabend hat eine Trauerfeier stattgefunden für Charlie Kirk. Nimm uns doch kurz mit. Wie hat diese Feier ausgesehen?
Die Feier hat in Arizona stattgefunden, in einer riesigen Arena. Es haben etwa 70'000 Menschen daran teilgenommen. Und ja, am Anfang hat der Dudelsack-Spieler Amazing Grace gespielt. Unter den Gästen waren viele Regierungsvertreter, also fast die gesamte Regierungsspitze. Natürlich der Präsident Donald Trump.
America is a nation in grief, a nation in shock. And a nation in mourning. Less than 2 weeks ago, our country was robbed of one of the brightest lights of our times, a giant of his generation, and above all, a devoted husband, father, son, Christian and patriot, Charles James Kirk.
Der Vizepräsident J.D. Vance, der Außenminister Marco Rubio, der Verteidigungsminister Pete Hegseth, der Vizestabschef Stephen Miller und weitere, sie haben alle Reden gehalten und Erica Kirk, die Witwe von Charlie Kirk, hat natürlich geredet.
Hello. God bless all of you for coming here from all over the world to honor and celebrate my Charlie.
Die Feier hat mehrere Stunden gedauert und es war eine Mischung aus einer religiösen und einer politischen Veranstaltung. Der Charlie Kirk ist als Märtyrer verehrt worden an dieser Feier, aber es war auch eine Art Staatsbegräbnis gewesen, obwohl der Kirk zwar ein Freund von Trump und dem Vance war, aber ja keine öffentliche Funktion hatte.
Also wenn man dir so zulässt und wenn man auch die Videos und Bilder sieht von dieser Feier, hat man das Gefühl, das ist ziemlich pompös und auch wirklich sehr, sehr gross gefahren gewesen.
Ja, es war ein riesiger Anlass gewesen. Und ja, auch ein Anlass, wie er nicht immer stattfindet bei politischen Morden. Es ist ja nicht der erste politische Mord in den USA. Vor kurzem im Sommer ist eine demokratische Parlamentarierin in Minnesota erschossen worden, Melissa Hortman und ihre Mann. Und dann hat es keine so grosse Trauerfeier gegeben. Es hat eine kleine Trauerfeier gegeben und es haben auch keine Regierungsvertreter daran teilgenommen.
Was ist denn dort gesagt worden über Charlie Kirk an seiner Trauerfeier und auf das Attentat?
Grosse Beachtung hat der Auftritt von der Erica Kirk gefunden, von der Witwe. Sie wollte ja die Organisation von ihrem Mann weiterführen und ist schon kurz nach der Tat, nach dem Mord an ihrem Mann, zum ersten Mal auftreten. Dann war sie ziemlich wütig.
The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. But they should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country.
Jetzt am Sonntag hat es anders tönt. Sie hat gesagt, sie vergebe ihm Täter.
My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. That man, that young man, I forgive him.
Weil das das sei, was Jesus würde machen und auch was ihr Mann hätte wollen.
I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love.
Politiker haben an dieser Trauerfeier kämpferische geredet. Also Stephen Miller zum Beispiel hat gesagt, man werde die Macht vom Bösen mit gerechter Wut besiegen. Der Rubio hat der Kirk indirekt mit Christus verglichen. Er hat gesagt, Christus sei mit Nummer 33 gestorben, der Charlie Kirk jetzt mit 31. Der Trump ist als Letzter auftreten und hat gesagt, der Kirk sei ein Märtyrer für die amerikanische Freiheit. Die Waffen sind zwar auf ihn, auf den Kirk gerichtet gewesen, aber die Kugeln sind auf uns alle, in Anführungszeichen, abgeführt worden, hat Trump gesagt.
Das ist interessant, oder? Einerseits einfach sehr religiöse Feier, man redet von Vergebung, andererseits klingt das auch aber nach ziemlich politischer Rallye.
Ja, es war ein bisschen wie eine Wahlkampfveranstaltung. Oh, der Präsident Trump hat seine Kampfansage an die sogenannte radikale Linke wiederholt. Und er hat auch wieder gesagt, die meiste politische Gewalt gehe von Linken aus, obwohl Statistiken mehrere das Gegenteil besagen, nämlich dass die politische Gewalt in den USA von Rechten sehr viel häufiger ist. Der Trump hat auch gesagt, er unterscheide sich in einem Punkt von Charlie Kirk.
He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica.
Der Kirk hat nämlich seine Gegner nicht gehasst. Er, der Trump, hasst es aber seine Gegner und wünscht ihnen nicht das Beste.
Eine ziemlich deutliche Aussage. Was bedeutet die für das sonst schon sehr aufgeheizte politische Klima in den USA?
Sie trägt sich nicht dazu bei, dass es eine Beruhigung gibt. Also, der Trump hat sich dann nicht in die Rolle von einem Staatsmann begeben, der probiert, Brücken zwischen den Lagern zu bauen, sondern im Gegenteil noch Öl ins Feuer gegossen.
Was nach dieser Trauerfeier auch deutlich wird, das Trump-Lager und vor allem die Unterstützer von Charlie Kirk, die sehen in dieser Ermordung auch so eine Art Turning Point im Stil von «Jetzt muss sich aber wirklich etwas ändern». Ist es wirklich so ein Wendepunkt und glaubst du, es wird sich auch wirklich was ändern?
Das ist schwer zu sagen. Also die MAGA-Bewegung ist ja schon an der Macht und fällt schon täglich entscheidend, seit sie im Amt ist. Wenn man den Ankündigungen von der Regierung glaubt, dann will sie jetzt ihre Ziele noch kompromissloser umsetzen. Ja, wie es weitergeht, ist offen.
Zusammengefasst kann man sagen, es hat viele Schuldzuweisungen gegeben. Trump, der öffentlich sagt, er hasse seine Gegner. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es gibt gerade kaum so Protestbewegungen. Täuscht der Eindruck?
Es gibt schon Proteste, immer wieder, aber eher kleine, das stimmt. Im Moment jedenfalls gibt es keine grossen. Im Oktober sind wieder größere Proteste geplant, aber ja, man muss glaube sagen, viele Gegnerinnen und Gegner von Trump haben nicht das Gefühl, dass Proteste das richtige Mittel sind. Es gibt auch die, die denken, das sei nur das, was die Regierung will, dass die Leute auf die Straße gehen, dass es eskaliert und dass er nachher den Ausnahmezustand könnte verhängen. Andere haben sich, glaube ich, einfach auch zurückgezogen aus dem Ganzen und wollen nichts mehr damit zu tun haben, die gibt es auch.
Du wirst für uns auf jeden Fall nicht wegschauen, wirst immer wieder herschauen. Danke vielmals, Charlotte, für den Einblick.
Merci dir, Alex.
Wer noch mehr wissen will, wie die Trauerfeier ausgesehen hat von Charlie Kirk oder auch wie sich der Jimmy Kimmel zurückgemeldet hat. Wir verlinken die Artikel von unseren USA-Korrespondentinnen und Korrespondenten auch in den Shownotes. Ich habe geredet mit Charlotte Walser. Das war es damit, die neueste Folge von «Apropos». Ich bin Alex Arecker. Produziert hat die Folge Zara Spreiter und die nächste, die hören wir morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.